HR Info. Politik.
Das Schuljahr ist zu Ende und deswegen wollen wir heute auch mal ein Zeugnis verteilen, und zwar im Fach Inklusion. Seit 5 Jahren gibt es in Hessen den inklusiven Unterricht, in dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Viel hat sich seither getan, aber Berichte aus der Schule zeigen, noch lange nicht genug. Deswegen möchte ich heute nachfragen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wie steht es um die Umsetzung der Inklusion an unseren Schulen? Herzlich willkommen, mein Name ist Anne Bayer. Inklusion, das klingt ein bisschen wie eine mathematische Formel oder eine Gebrauchsanleitung. Dahinter verbirgt sich aber die Idee, Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam zu unterrichten. Diese Idee ist nicht neu. Was sie in der Umsetzung konkret bedeutet, dazu ein Überblick von Isabel Reifenrath.
Inklusion ist ein Menschenrecht. Das hat die UN-Behindertenkonvention bestimmt. Danach hat jeder Mensch das gleiche Recht, an der Gesellschaft teilzuhaben. Behinderte Menschen genauso wie nicht behinderte Menschen. Bezogen auf die Schule heißt das:
Alle Schüler müssen die Möglichkeit haben, ihre wohnortnahe Regelschule zu besuchen und dort die für sie notwendige Unterstützung zu erhalten.
Die UN hat damit die Rechtsgrundlage für ein inklusives Schulsystem geschaffen. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 2006 unterzeichnet. Die Länder hatten sich zuvor damit einverstanden erklärt. Da Bildungspolitik Ländersache ist, muss jedes Land die UN-Konvention selbst umsetzen. In Hessen hat der Landtag im Jahr 2011 ein neues Schulgesetz erlassen. 2 Jahre später einen Umsetzungsplan. Danach soll die inklusive Beschulung in der Regelschule stattfinden, in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen sonderpädagogischen Beratungszentrum. Sollte eine Regelschule allerdings keinen Platz haben, kann sie den Schüler abweisen. Eltern, die keinen Platz für ihr behindertes Kind an einer Regelschule in ihrer Nähe bekommen, können diesen Platz beim Schulamt einfordern. Kriegen sie den Platz nicht, können die Eltern dagegen klagen. Im Jahr 2012 wurden rund 500 Schüler von Regelschulen abgewiesen. Ein Grund war zum Beispiel, dass eine Grundschule keine Rollstuhlrampe hatte. 2013 kritisierte das Schwarzbuch der Inklusion den Umsetzungsstand. Professoren für Behindertenpädagogik, die Bildungsgewerkschaft GEW, der Landesbehindertenrat und der Elternbund klagten die hessische Landesregierung an, zu wenig für die Umsetzung der Inklusion getan zu haben. Die Landesregierung hingegen rühmt sich mit dem Erfolg, die Zahl der Kinder, die eine Förderschule besuchen, im letzten Schuljahr von 4,31 auf 4,29% gesenkt zu haben. Knapp 8000 Kinder mit Förderschulbedarf besuchen jetzt eine Regelschule in Hessen. Ihnen steht nicht nur die Teilnahme am Unterricht zu, sondern auch eine individuelle sonderpädagogische Betreuung. Im nächsten Schuljahr wird es etwa 4.400 Planstellen für Förderschullehrer geben. Etwa 2.000 von ihnen werden an einer Förderschule unterrichten, die meisten von ihnen, rund 2.200, an einer Regelschule. Sie sind allerdings nicht einer einzelnen Schule zugeordnet, sondern betreuen Kinder an verschiedenen Schulen stundenweise.
Isabel Reifenrath hat die wichtigsten Fakten zum Thema Inklusion zusammengefasst. Auch das neue Schulgesetz, das am 1. August in Kraft tritt, hat ein Kapitel zur Inklusion. Was darin alles festgeschrieben wird, damit hat sich unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden, Heidi Radwilas, auseinandergesetzt. Heidi, was steht denn in dem Gesetz dazu drinnen?
Also die wichtigste Neuerung, das sind die sogenannten inklusiven Schulbündnisse. Die sollen Inklusion in Hessen quasi organisieren. Die gibt's ja vereinzelt schon in Hessen, zum Beispiel in Darmstadt oder im Raum Kassel und Gießen. Und jetzt wird festgelegt im veränderten Schulgesetz, dass es diese inklusiven Schulbündnisse eben bald in ganz Hessen geben soll.
Und was machen die so, diese inklusiven Schulbündnisse?
Also das sind alle allgemeinen Schulen, alle Förderschulen und die sogenannten sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren, die jeweils im Dienstbezirk eines staatlichen Schulamts angesiedelt sind. Also und diese drei gemeinsam, die bilden eben dieses inklusive Schulbündnis und die drei sollen quasi organisieren, wo und wie Inklusion in der Schule in dem jeweiligen Schulbezirk eben stattfinden soll. Da sollen so Fragen geklärt werden wie, welche Schulen bieten sich für Inklusion überhaupt an, welche vielleicht weniger, welche Schulen können und wollen zum Beispiel bestimmte Förderschwerpunkte anbieten. Das heißt also eine Voraussetzung dafür schaffen, dass zum Beispiel Sehbehinderte auf die Schule gehen können. Welche Schule kann sich da insgesamt mehr einbringen, welche vielleicht weniger? Das sind so die Fragen. Und bisher ist es ja so, dass das staatliche Schulamt den Schulen die Schüler und auch die Sonderschulpädagogen quasi zuweist. Und das soll sich jetzt ändern. Diese Schulbündnisse sollen eben vor Ort entscheiden und organisieren. Und da erhofft man sich natürlich passgenauere Lösungen von. Es gibt inzwischen auch schon andere Stimmen dazu, also es ist nicht ganz unumstritten.
Ja, wie du sagst, es gibt ja immer wieder Kritik. Zum Beispiel, dass viele Förderlehrer und Lehrerinnen von Inklusionsschulen von einer Schule zur anderen hetzen, je nachdem, wo sie eben eingesetzt werden und nur wenige Stunden dann tatsächlich wirklich verfügbar sind an der einzelnen Schule. Ändert sich denn daran was?
Also das soll sich ändern. Ziel dieser regionalen Organisation über die inklusiven Schulbündnisse ist es ja auch, das Thema insgesamt zu bündeln. Also dass man beispielsweise schaut, dass man die Inklusionskinder vielleicht nicht überall verstreut, sondern sie etwas mehr bündelt und dadurch dann eben auch mehr Förderstunden und Förderstellen an eine Schule geben kann. Das Ergebnis soll dann sein, dass die Förderlehrer oder mindestens ein Förderlehrer an einer Schule wirklich bleiben kann, am liebsten sogar mit einer vollen Stelle. Und dann wäre er Teil des Kollegiums, er oder sie. Es gäbe mehr Austausch, das Ganze wäre verlässlicher. Und das sieht man als Verbesserung an, erhofft sich die zumindest dadurch.
Ein Knackpunkt ist ja auch immer wieder das Stichwort Ressourcen und damit gemeint sind oft die Stellen. Gibt es davon dann jetzt eben im kommenden Schuljahr mehr oder weniger?
Also es soll mehr Stellen geben. Für diese inklusiven Schulbündnisse soll es 200 Stellen zusätzlich geben. Insgesamt werden dafür, dass Kinder und Jugendliche mit sogenanntem sonderpädagogischem Förderbedarf eben auf allgemeine Schulen gehen können, im kommenden Schuljahr 2378 Stellen für Sonderpädagogen eben zur Verfügung gestellt. Das heißt, es arbeiten erstmals mehr Sonderpädagogen an allgemeinen Schulen, als sie es an Förderschulen tun. Das sind im Augenblick bzw. im kommenden Schuljahr knapp über 2000 Stellen für Sonderpädagogen an Förderschulen. Also da hat sich schon was getan. Das heißt, der Trend geht weg davon, Kinder, die zum Beispiel behindert sind oder extrem verhaltensauffällig sind, dass man die eben auf Förderschulen schickt, sondern der Trend ist ganz klar hin zu dem politisch gewollten, dass nämlich die Inklusion an allgemeinbildenden Schulen stattfindet.
Das ist politisch so gewollt. Es gibt auch mehr Stellen oder soll mehr Stellen geben, auch im kommenden Schuljahr. Aber ist das denn tatsächlich die Lösung des Problems?
Ja, das bleibt ehrlich gesagt die große Frage, denn die Stellen werden zwar zur Verfügung gestellt, aber wer soll die Arbeit machen? Das ist die große Frage, denn es fehlen natürlich auch im Bereich der Sonderpädagogik fehlen einfach Lehrer. Es wird händeringend gesucht, da muss man jetzt gucken, wo kommen die her. Stellenweise werden Grundschullehrer beispielsweise weitergebildet, sonderpädagogisch oder auch Gymnasiallehrer werden weitergebildet. Aber trotzdem, das Problem ist so einfach nicht gelöst. Von daher, der Wille ist da, aber bei der Umsetzung, da wird man sehr genau hingucken müssen.
Kann man davon auch ablesen, dass eventuell an dieser Doppelstruktur nicht mehr festgehalten wird, also dass es eben keine reinen Förderschulen mehr geben soll in Zukunft?
Also das hessische Kultusministerium sagt, wir wollen die Doppelstruktur erhalten. Die sagen, solange es Eltern gibt, die ausdrücklich wollen, dass ihr Kind auf eine Förderschule geht, da möchten sie das auch ermöglichen. Aber der politische Wunsch und auch die Beratung, die gehen natürlich eher in die Richtung, dass man sagt, wir wollen Inklusion. Wir wollen also Richtung gemeinsames Lernen, zum Beispiel von behinderten und nicht behinderten Kindern an allgemeinen Schulen. Das ist der Weg, das wollen wir. Und jetzt ist ja die Konsequenz, wenn mehr Kinder zum Beispiel mit geistiger oder körperlicher Behinderung auf eine allgemeine Schule gehen, dann gibt es ja logischerweise auf den Förderschulen weniger Kinder. Und da wird wahrscheinlich schon hier und da mit der Zeit eine geschlossen werden müssen, die eine oder andere.
Soweit also die Pläne der Landesregierung zur Umsetzung von Inklusion im nächsten Schuljahr. Danke an Heidi Radwilas, unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden.
HR Info. Politik.
Heute zum Thema Inklusion. Zumindest auf dem Papier ist das seit einigen Jahren beschlossene Sache. In der Praxis sieht es jedoch anders aus. Darüber habe ich mit Katja Groh gesprochen. Sie arbeitet seit 2003 als Lehrerin an einer Grundschule im Kreis Kassel. Dieses Schuljahr hatte sie eine vierte Klasse, im kommenden wird sie Erstklässler unterrichten. Dabei stand sie nicht alleine im Klassenzimmer. Für die Förderung von Kindern mit Behinderung hatte sie stundenweise Unterstützung. Frau Groh, war und ist diese Unterstützung denn im Alltag genug?
Für meine Kinder, da würde ich jetzt da nichts zu sagen wollen, aber generell ist es viel, viel, viel zu wenig, weil man sich ja vorstellen kann, dass wenn man jetzt ein Schulsystem auflöst, das mit kleinen Klassen, mit einem hohen Personalschlüssel gearbeitet hat. Und man möchte jetzt, um Inklusion tatsächlich auch zu erreichen, diese Kinder in die Regelklassen einbinden, ja, was ich für absolut sinnvoll halte. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dann kann ich nicht sagen, ich leiste das mit weniger Personal. Und ich leiste das mit Personal, was überhaupt diese Förderschulausbildung oder diese Förderlehrerausbildung überhaupt nicht gemacht hat. Das läuft bei uns in der Grundschule, machen das die Grundschullehrerinnen. Ich sage jetzt mal Lehrerinnen, weil es eben so 80% weibliche Kollegen ja sind oder weit über 80%. Und es ist tatsächlich so, dass die weder dafür ausgebildet sind, die arbeiten eine wesentlich höhere Stundenzahl und die werden auch wesentlich schlechter bezahlt als die Förderschulkollegen. Ne? Und das kann einfach nicht sein. Das sorgt für einen großen Unfrieden und das kann ich auch selber verstehen, wenn ich die Arbeit für jemand anderen sozusagen mitmachen muss, ja, der aber eine andere Qualifikation dafür braucht und der dafür mehr Geld bekommt und auch weniger Stunden arbeiten muss, dann sorgt das für Unfrieden in den Kollegien. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, schon mal keine gute Ausgangsbasis für die Inklusion, so wie sie gewollt ist.
Jetzt sagt das Land Hessen aber, dass es kontinuierlich die Lehrer, also die Stunden für die Lehrkräfte ausbaut und anhebt. Kriegen Sie davon was mit? Kommt das an so bei Ihnen in der Praxis?
Nee. Ich wüsste nicht wo. Also ich kenne jetzt auch keinen Fall, wo man das sieht, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch so, dass die Fortbildung, die erforderlich ist, ja auch wieder Kollegen aus dem Regelunterricht rauszieht. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich bilde eine Kollegin fort, die macht vielleicht über ein halbes Jahr jede Woche 2 Tage Fortbildung, dann fehlt die ja auch wieder im Regelunterricht und muss auch wieder ersetzt werden durch nicht vorhandene Vertretungskräfte.
Jetzt ist es ja genau das oft der Vorwurf auch der Eltern wiederum, die sagen, die Lehrer sind viel zu wenig fortgebildet, wollen sich auch nicht fortbilden, also machen dann wiederum die Schule dafür verantwortlich, wenn ihr Kind nicht gut genug unterrichtet wird. Die Schule wiederum schiebt dem schwarzen Peter gerne den Eltern zu, sagt, die würden sich nicht genug darum kümmern. Also wo liegt denn da das Problem?
Nee, also ich könnte das nicht bestätigen, dass die Eltern sich nicht kümmern. Das Problem liegt einfach darin, dass man nicht Inklusion durchführen kann mit weniger Ressourcen, als vorher ein zweigliedriges Schulsystem gelaufen ist, sprich Förderschulen und Regelschulen. Ne? Mhm. Also das hat man ja vorher geteilt. Jetzt wirft man alles zusammen, meint, das sei ein Konzept, das ist es aber eben nicht, denn es gibt kein Konzept dafür, was irgendwie funktioniert. Da wird ja unheimlich viel auch ausprobiert, aber rechnerisch läuft es immer darauf hinaus, dass wesentlich weniger Zeit pro Kind dabei rauskommt.
Aber genau an diesem zweischienigen Konzept wird weiterhin festgehalten, wenn ich die Pläne der Landesregierung sehe. Ist das dann eine falsche Strategie?
Also in meinen Augen wird es durch die schlechte Realisation sozusagen notwendig gemacht. Wenn ich jetzt ein Kind habe mit einem Förderbedarf und ich sehe, dass in der Regelschule die Ressourcen überhaupt nicht da sind, um diesem Förderbedarf nachzukommen, ja, und ich die Wahlfreiheit habe als Eltern, die ist ihnen ja zugesichert, den Eltern, dann wählen die Leute eine Förderschule an, weil die Bedingungen so schlecht sind, auch wenn sie sich eigentlich wünschen würden, dass es nicht so ist. Und das ist schon auch, vermute ich, ein bisschen Strategie. Wenn die Realisation so schlecht läuft, dann wird das zweigliedrige System da aufrechterhalten. Das ist auch dieser Konflikt mit den Lehrern, so nach dem Motto, die Lehrer wollen das ja gar nicht. Da kann ich nur aus der Praxis sagen, es ist schlichtweg nicht leistbar, auf 6 oder 7 Niveaus Unterricht vorzubereiten, durchzuführen, nachzubereiten, ohne dass ich eine einzige Stunde dafür Entlastung bekomme. Also es müsste dann tatsächlich so sein, dass ich für jedes Kind, was ich da mit einem besonderen Förderbedarf habe, eine Entlastung bekomme als Lehrkraft, damit ich mich für diese zusätzliche Arbeit, dass ich mich darauf überhaupt einlassen kann. Also viele wissen ja gar nicht, dass die Grundschullehrer seit 100 Jahren die gleiche Arbeitszeit haben und das ist heute, es ist so nicht mehr leistbar, das ist nicht mehr Unterricht. Ne? Schlagt auf, Buchseite 42, Aufgabe 3. Das läuft heute ja schon lange nicht mehr so. Und dafür ist diese Unterrichtsverpflichtung viel, viel, viel zu hoch, jetzt schon. Wenn ich aber jetzt auch noch auf mehreren Niveaus vor- und nachbereiten soll und dann noch mit einem Therapeuten ein Gespräch führen soll, dann muss ich natürlich viele Elterngespräche führen, dann muss vielleicht noch das Förderzentrum, was dann für mich zuständig ist, muss natürlich auch in Absprache laufen. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das machen soll. Und deshalb funktioniert es nicht.
Können Sie dann auch Eltern verstehen oder beziehungsweise kriegen Sie diese Stimmen überhaupt mit von Eltern, von Kindern, die keinen Förderbedarf haben, die Bedenken haben, dass ihre Kinder wiederum ja zu wenig gefördert werden, weil sie so viel Rücksicht nehmen müssen?
die Eltern, glaube ich, filtern das schon, was sie da weitergeben. Ja, aber ich kann das selber. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile zwar die Schule abgeschlossen haben. Aber natürlich kann ich das verstehen und aus meinem Arbeitsalltag, wie viel Zeitaufwand ich dann jetzt mit einem Kind, das vielleicht im sozial-emotionalen Bereich extremen Förderbedarf hat, wie viel extra Zeit ich da verbringe, schon nur um irgendwo die Wogen zu glätten, Streit zu schlichten, kaputtgeschlagenes wieder aufzusammeln, sage ich jetzt mal so bildlich. Diese Zeit geht logischerweise den anderen Kindern verloren. Das ist, also ich kann diese Bedenken absolut verstehen. Nicht, dass ich sage, wir brauchen Förderschulen, wirklich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber so wie es jetzt läuft, kommen die anderen Kinder auf jeden Fall zu kurz, weil irgendwo muss ich die Zeit hernehmen und wo geht man hin, da wo es brennt.
Sagt Katja Groh, Grundschullehrerin im Landkreis Kassel. Sie meint, so wie es momentan läuft, kann das Konzept Inklusion nicht funktionieren. Natürlich ist in dieser Diskussion auch die Meinung der Eltern wichtig. Klar, es geht um ihre Kinder. Deswegen habe ich mit Dorothee Trepitz aus Offenbach gesprochen. Sie ist Mutter eines hochbegabten Minderleisters. Frau Trepitz, was heißt das denn konkret? Wie hat sich Ihr Sohn im Unterricht denn verhalten?
Es fing schon bei Einschulung an. Also er macht eben nicht so das, was er soll. Also er passt nicht ins Schulsystem. Er verfolgt seine eigenen Interessen. Wir sagen immer so, der hessische Lehrplan deckt sich nicht unbedingt mit den Interessen unserer Kinder. Und dann gibt es halt, viele passen sich an, aber manche Kinder eben nicht. Und er hat es nicht gemacht. Er hat dann Klassenarbeiten nicht mitgeschrieben, hat im Unterricht gesessen und so getan, als ging ihn das nichts an. War nicht so, dass er es nicht konnte, aber er tat so ein bisschen, als sei er nicht da.
Und was für eine Lösung haben Sie dann für ihn gefunden?
Also er sollte dann sitzen bleiben erst, sollte die vierte Klasse wiederholen. Es war immer ein Riesenproblem schon in der Grundschule. Wir haben einmal die Schule gewechselt, weil die Lehrer damit nicht umgehen konnten. War ganz witzig, weil am Anfang in der Schule, ich kannte das Problem gar nicht und wurde von der Lehrerin darauf hingewiesen, dass das doch sein könnte. Und mir kam das irgendwie komisch vor. Die hatte das gut im Griff. Und dann ist sie nach einem Jahr, hat sie die Schule verlassen. Dann bekam er eine neue Lehrerin und die konnte damit gar nicht umgehen. Die machte so Unterricht, wie wir sagen, nach dem Rasenmäher-Prinzip. Also alle gleich, ne? Von Frontalunterricht und dann müssen alle das machen, was sie sagt. Da hat er gar nicht mehr mitgemacht. Da hat er sich in einem Vormittag da hingesetzt und den Arme verschränkt auf den Tisch und hat sich nicht gerührt, ist auch nicht in die Pause gegangen. Und sie war völlig verzweifelt und rief mich dann an und fragte mich, was sie mit dem Kind machen soll. Und als das dann so langsam eskalierte, haben wir die Schule gewechselt. Beim nächsten Lehrer war es besser. Der machte so ein bisschen Unterricht nach Montessori-Prinzip, also schon auch jedes Kind auf seinem Niveau. Hatte aber einen ganz speziellen Fokus, die Schwachen zu fördern. Und die alles können, die waren quasi selbstversorgend. Und da hat mein Sohn nicht mitgemacht, er hat einfach nichts gemacht. Ja, und dann hieß es, ja, ihr Sohn ist noch nicht reif, der kann noch nicht in die weiterführende Schule, er soll die vierte Klasse wiederholen. Und dann haben wir halt eingedenk des guten Rates der ersten Klassenlehrerin dann doch dem Psychologen den Test machen lassen und es war dann so. Und dann haben wir daraufhin, dann greift ja auch wieder das hessische Schulgesetz und dann haben wir quasi die Gymnasialempfehlung erzwungen und den Wechsel in die weiterführende Schule und das ging dann.
Aber es war ein Kampf, wenn ich das richtig verstehe.
Also das kam nicht von selbst und das hat uns schlaflose Nächte bereitet. Also ich meine, das ist noch nicht so schlimm, was mit meinem Sohn war, wenn ich jetzt hier andere Geschichten begleite. Aber ich kann mich gut in die Eltern reinversetzen, die nicht wissen, wie und wo ihre Kinder demnächst beschult werden.
Sind Sie denn mit der Lösung jetzt so zufrieden?
Ja, jetzt läuft es ganz gut. Also mein Mann rief dann den Direktor dort an von der weiterführenden Schule. Die bekamen wir empfohlen vom Psychologen, meinte, die können damit umgehen. Er hat das Problem geschildert und er hat dann einfach ganz cool reagiert und gesagt, melden Sie ihn mal an. Und da wurde er dann auch aufgenommen und da läuft er durch mit seinen Höhen und Tiefen. Jetzt wiederholt er mal eine Klasse, weil letztes Jahr ist er nicht so häufig in die Schule gegangen. Aber auch das war nicht so schlimm. Wir haben einen Antrag auf freiwillige Rückstellung gestellt und jetzt geht's besser. Jetzt guckt er auch positiv aufs Ende.
Welche Klasse ist er jetzt?
Jetzt ist er in der Q2. Also er hat noch ein Jahr bis zum Abitur.
Sie beraten ja auch viele Eltern, wenn sie nicht mehr weiter wissen, in welche Schule ihr Kind noch gehen könnte, haben also einen ganz guten Überblick, was das Thema Inklusion angeht. Was ist denn Ihr Resümee nach diesem Schuljahr?
Ich meine, aktuell muss man so sehen, wir machen gerade immer noch die Kinder passend aufs System. Wir haben ein stark separierendes und segregierendes System. Das ist ja auch immer das Dilemma, wenn die weiterführenden Schulen angesagt sind, wo tue ich mein Kind hin? Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Das weiß man heute, selbst die Gesamtschulen. Und irgendwie passen die Kinder nicht zu 100%ig. Statt dass man sie aufnimmt und guckt, was braucht das Kind, wie kann man es individuell fördern. Wir haben Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben und die machen das ganz toll. Und wir stellen dann auch eine ganz hohe Selbstzufriedenheit auch bei den Lehrern fest, weil da eben auch so ein hoher Erfolg ist.
Und was machen die dann anders?
Ja, die lassen sich eben auf die Kinder ein, also und auf ihre spezifischen Stärken und Schwächen. Die gucken einfach und setzen sich nicht diesem Druck aus, ich muss das Kind in eine Schublade tun, ich muss das so und so fördern. Also manchmal ist es auch gar nicht so schlimm. Was mich gerade so ein bisschen auf die Palme bringt, ist, dass Inklusion als Wahlkampfthema und als Thema immer dafür herhält, dass das System gescheitert ist und dass alles an der Inklusion läge und jetzt kommen noch die Behinderten in die Schulen. Das ist so nicht, ja. Das System wird davon nicht überrannt. Uns fehlen aber Gymnasiallehrer, es fehlen Grundschullehrer, es fehlen Lehrer für die Nachmittagsbetreuung. Das ganze System müsste eigentlich dringend grundsätzlich reformiert werden.
Diesen Wunsch hat Dorothee Trepitz geäußert, Mutter eines hochbegabten Minderleisters, die sich sehr für die inklusive Beschulung einsetzt. Vielen Dank an Sie. Wir haben gehört, mit der Einführung des inklusiven Unterrichts sind auch die Anforderungen an die Lehrkräfte gestiegen. Und das, obwohl das Land Hessen sagt, es gibt immer mehr Stellen. Hier setzt auch die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, mit ihren Forderungen an. Darüber habe ich mit Birgit Koch gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der GEW. Was müsste Ihrer Meinung nach denn getan werden, damit Inklusion in Zukunft besser funktioniert?
Also die erste Vorstellung ist, dass die Förderschulkollegen, Kolleginnen wieder an der Regelschule sind. Sie sollen fest an der Regelschule verankert sein, da zum Kollegium gehören und dort arbeiten und nicht in den sogenannten BFZs, in diesen Förderzentren, von da aus sie ja im Moment wie Reiselehrer verteilt werden. Und dann haben wir die Forderung und Vorstellung, dass pro 3 Klassen an einer Schule eine Förderschulkollegin mit voller Stelle da sein muss. Zusätzlich noch für diese 3 Klassen eine sozialpädagogische Fachkraft.
Und momentan ist das wie geregelt?
Ja, gruselig eben. Also wir haben einen Bericht von einer Förderschullehrerin, zum Beispiel in Frankfurt, die hat 12 Kinder in 12 Klassen zu betreuen. Die rennt von einer Klasse zur nächsten. Die muss mit 12 Klassenlehrerinnen Absprachen tätigen und hat zur Förderung des einzelnen Kindes maximal 2 Stunden. Und das kann nicht klappen. Das kann auch nicht gut gehen. Und dass es keinen Plan gibt, also keine Struktur, sieht man auch daran, also auch eine Schule in Frankfurt, in dem einen Schuljahr kriegen sie die Förderungsstunden pro Kind, im nächsten Schuljahr kriegen sie eine ganze Stelle und im darauffolgenden Schuljahr kriegen sie gar nichts. Das ist Chaos. Daran krankt dieses System im Moment. Und das macht auch die Kolleginnen und Kollegen verzweifelt, die natürlich bis an ihre Grenzen arbeiten, auch Inklusion umsetzen möchten. Aber unter den Bedingungen, unter diesen Rahmenbedingungen ist es eine Zumutung.
Sehen Sie denn dann die Gefahr, dass die Idee an sich in Frage gestellt wird?
Nein, ich denke, hinter Inklusion zurück geht's gar nicht mehr. Ich denke, das geht nur noch nach vorne. Es gibt im Moment so eine, das beobachten wir vor allem auch in der schreibenden Presse, so ein Rollback-Versuch. Also Förderschulen müssen gestärkt werden. Es gibt da auch ganz böse Ausdrücke. Inklusion wird als gesinnungsethische Beflissenheit diskreditiert. Da müssen wir gegenhalten, denke ich. Alle, die wir für Inklusion sind, weil es geht hinter Inklusion nicht mehr zurück.
Es war in Nordrhein-Westfalen auch vor kurzem erst Wahlen. Es gab dort eine grüne Bildungsministerin. Sie ist tatsächlich auch untergegangen von den Wahlergebnissen. Ein Thema, was ihr anscheinend wirklich auch mit das Leben schwer gemacht hat, war das Thema Inklusion. Warum, denken Sie, ist das gescheitert?
Ich denke, es ist ähnlich missraten umgesetzt wie auch bei uns. Also wenn man Inklusion will und durchsetzen will an der Schule, muss man das vernünftig ausstatten und vernünftig mit Ressourcen hinterlegen. Nur dann kann es gelingen. Ich denke, das merken Eltern aller Schülerinnen und Schüler sehr genau, wie ernst es einer Regierung, einer Landesregierung mit ihren Postulaten ist. Ob da wirklich in Schule was ankommt, was sie immer versprechen.
Gibt es denn ein Bundesland, wo Sie sagen, okay, das wäre Vorbild? Auch für Hessen?
Das würde ich auch so nicht sagen. Ich würde sagen, gucken Sie sich das System in Kanada an. So würde ich mir es wünschen. Und da ist der Gedanke, dass es Förderschulen gibt, ein absolut abwegiger Gedanke. Das, denke ich, ist so der richtige Weg.
So die Vision der GEW-Vorsitzenden Birgit Koch, wie Inklusion in Hessen aussehen könnte. Ich bin überzeugt, das Thema Inklusion wird auch im kommenden Schuljahr ein wichtiges Thema bleiben. Schließlich betrifft es alle Schüler und Schülerinnen mit und eben ohne Beeinträchtigung. Das war die Sendung Politik. Diese können Sie wie immer nachhören auf hr-inforadio.de und sich dort auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Anne Bayer.